SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Ingo Frohböse. Schönen guten Morgen.
Frau Köster, guten Morgen. Ich freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch. Sie sind von der Deutschen Sporthochschule in Köln und regelmäßig sind Sie zu sehen bei den Kollegen im ARD Morgenmagazin. Ich bin immer ganz angetan, wie fit Sie da am frühen Morgen schon sind. Sie sprühen einfach vor Energie, auch jetzt. Wo kommt die her?
Ja, ich bin eine Lerche offensichtlich. Das heißt, wir gehen immer relativ früh schlafen, das ist schon klar. Aber morgens bin ich immer fit und ich tue natürlich auch relativ viel für mich. Also die Fitness ist so ein bisschen mein Lebenselixier, was ich versuche, jeden Tag zu realisieren.
Dann brauchten Sie wahrscheinlich gar keine sportlichen Vorsätze fürs neue Jahr.
Nee, brauche ich in der Regel nicht, weil bei mir gehört das Sporttreiben quasi wie das Zähneputzen jeden Tag einfach dazu. Also Vorsätze, ich muss andere Vorsätze mal mit sagen, okay, nimm mal etwas zurück. Du bist alt geworden, das müsste ich mir schon mal öfter sagen.
Und zum Sportlichen, wenn Sie sagen, ja, Sie haben so Ihr tägliches Programm, was gehört da alles zu? Wann geht das los? Haben Sie heute schon was gemacht?
Nein, heute noch nicht, aber grundsätzlich ist das so, dass meine Frau und ich in der Regel zusammenlaufen. Wir laufen 6-mal in der Woche, in der Regel meistens. Respekt, immer so ein Stündchen, so 10-12 Kilometer, ganz ruhig. Und vor allen Dingen so ein bisschen mit dem Gefühl der subjektiven Unterforderung übrigens. Das heißt also, wir laufen immer so, dass es uns gut geht und wir unter der Dusche danach stehen und pfeifen. und wir machen so 2-3 Mal in der Woche Muskeltraining. Das heißt, für unsere Fitness, weil wir auch gelernt haben, je älter wir werden, reden wir ja heute nochmal drüber, umso wichtiger wird die Muskulatur.
Ja, das ist ganz interessant, was Sie sagen von der subjektiven Unterforderung. Also es muss auf jeden Fall Spaß machen, höre ich da bei Ihnen raus. Man soll den Sport auch genießen, oder?
Ja, das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, was ja das Schlimmste wäre, wenn ich nach dem Sport da sagen würde, boah, war das wieder anstrengend und ich falle auf die Couch und dann bin ich wieder kaputt. Dann halte ich das nicht lange durch. Dann mache ich es auch nicht mehr lange. Wir wissen ja heutzutage, dass der innere Schweinehund ja so ein wenig auch zuschlagen kann. Auch bei mir, meiner ist nur dressiert. Das ist das Gute daran. Aber grundsätzlich muss Sport immer zu einem positiven Erlebnis führen, damit ich sage, wow, das war schön, morgen wieder.
Jetzt will ich noch mal sagen, was Sie alles machen. Sie leiten nämlich an der Deutschen Sporthochschule in Köln das Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung und auch das Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation. Und ich glaube, Sie haben schon mehr als 40 Bücher geschrieben. Mhm. Sind Sie im Schreiben auch so schnell wie im Reden wahrscheinlich?
Wahrscheinlich, ja. Das heißt, also, ich habe keine Zeit, um Pausen zu machen, offensichtlich. Ja, also ich schreibe relativ schnell und diszipliniert und so bin ich natürlich auch. Die Disziplin kommt aus dem Sport und die setze ich im Arbeitsleben einfach auch fort.
Jetzt fand ich es ganz spannend zu lesen, Ihren neuen Titel, der Stoffwechsel. Und insbesondere schauen Sie da auf die zweite Lebenshälfte, denn da soll sich ganz viel im Körper ändern. Also ich bin jetzt 46, was ändert sich so langsam bei mir?
Ich mache Ihnen keine Angst, auf jeden Fall nicht. Ich nenne es ja auch immer die zweite Pubertät und so ist es in der Tat auch. Die erste Pubertät, die nehmen wir ja so einfach dahin und das ist auch ganz wichtig, damit die Gehirnfunktionen optimal werden, damit der Körper so ein bisschen in die Entwicklung hineinkommt. Und das ist die zweite Pubertät, da ändert sich im Körper natürlich etwas, die Hormone stellen sich um, das ist auch völlig normal. Und das heißt, also wir werden gelassener, ruhiger, das sind die positiven Beispiele.
Und naja, alles. Es gibt auch sicher noch eine andere Seite.
Ja, die gibt es natürlich auch. Das heißt, sie sind nicht mehr so... Ja, so leistungsfähig auf der anderen Seite. Wir verlieren also ein bisschen an Bewegungsqualitäten. Wir verlieren an Muskelmasse beispielsweise, an Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit, an geistiger Kompetenz manchmal auch, also Gedächtnisleistung. Auch das verändert sich. Aber das Gute ist, da können wir was gegen tun.
Ihr Stoffwechselkompass ist spannend zu lesen. Da habe ich ein Hormon kennengelernt, das kannte ich vorher noch überhaupt nicht. Das Hungerhormon Ghrelin. Klingt wie so ein kleiner Gremlin. Was ist das für ein Hormon ganz genau?
Ja, letztendlich ist es so, dass unsere Hormone ja quasi uns bestimmen. Und bei bestimmten Reaktionen bekommen wir manchmal Sättigungssignale, hoffentlich, aber wir bekommen auch Hungersignale. Und das ist das Ghrelin, was also uns sagt, okay, ich habe wieder Appetit. Das darf uns natürlich aber nicht entgleisen. Und leider ist das bei vielen Menschen ins Ungleichgewicht gekommen. Es sagt uns manchmal Hunger, obgleich wir gar keinen haben. Normalerweise müsste quasi der Dehnungsreflex des Magens dafür verantwortlich sein, dass dieses Hungerhormon relativ regelmäßig ausgeschüttet wird, wird es bei den meisten aber zu früh.
Das heißt, dieses Hormon wird aber am Magen Ghrelin ausgeschüttet.
Genau, es wird durch den Magen gereizt. Und dadurch wird nämlich, der Magen schüttet letztendlich nicht das Hormon aus, sondern wir haben ganz bestimmte Drüsen im Körper, die das ausschütten. Und da zählt der Magen nicht zu. Aber der Magen sagt dem Organ, das Signal ist also ein Dehnungsreflex oder ein leere Gefühl des Magens. Und das bedeutet also ausschütten.
Man merkt also schon, wie komplex das ganze Thema ist. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Stoffwechsel. Ja. Was genau ist Stoffwechsel?
Stoffe wechseln von einem Milieu ins andere. Das Stoffwechsel haben wir überall. Wir haben einen Baustoffwechsel und einen Energiestoffwechsel im Tagesverlauf. 24 Stunden, quasi zwei große Systeme. Wir haben einen Gehirnstoffwechsel, einen Leberstoffwechsel, einen Hormonstoffwechsel und. Also alles stoffwechselt in unserem Organismus. Heißt also, alles, was so kreucht und fleucht im Körper, das nennen wir Stoffwechsel. Also die Verdauung, die Versorgung, die Entsorgung, die Reinigung, das alles ist Stoffwechsel.
Da haben Sie ganz faszinierende Zahlen zusammengetragen. Alleine pro Stunde atmen wir 900 Mal und nehmen dabei täglich etwa 10.000 Liter Luft auf. Haben Sie noch so ein paar Beispiele? Ich musste echt staunen.
Ja, man muss sich mal überlegen, dreimal im Jahr haben wir eine Blutwäsche. Das heißt also, unser Blut erneuert sich dreimal im Jahr. Und täglich werden 8.000 Liter Blut, wir haben ja nur 4 bis 5 Liter, durch den Körper gepumpt. 70 Liter Tränenflüssigkeit produzieren wir in unserem Leben. Auch eine unheimliche Menge, muss man sich mal vorstellen. 7 Eimer voll, quasi an Tränenflüssigkeit. Wir haben auch ganz viel Speichel, nämlich 1,5 Liter am Tag wird produziert. Unser Auge korrigiert sich 100.000 Mal einfach bezogen auf die Farben, stellt sich immer neu ein. Wir haben also Hunderttausende von Bewegungen mit unserem Lid, mit dem Augenlid. Auch das merken wir nicht. Also unser Körper ist ein Weltmeister im Leisten.
Habe ich gerade richtig gehört? 4 bis 5 Liter Blut haben wir nur.
Ungefähr. Das heißt, je nach Körpergröße manchmal auch ein bisschen mehr. Aber wir haben zum Beispiel viel mehr Wasser. Und dementsprechend ist Wasser für mich immer noch die bedeutsamste Flüssigkeit, auch wichtig für den Stoffwechsel. Wir sind nämlich alle wie eine Gurke, bestehen zu 60% etwas aus Wasser.
Wobei es einen ja dann wundert beim Blutspenden, wenn dann 1/2 Liter gespendet wird, ist das ja tatsächlich eine ganze Menge.
Es ist eine ganze Menge, aber das führt ja auch dazu, dass wir so ein bisschen wieder, viele sagen, Blutreinigungsprozesse stattfinden lassen, weil nämlich dann frische Zellen relativ schnell und zügig produziert werden vom Körper.
Also würde das dem Stoffwechsel zuträglich sein?
Würde ich erstmal grundsätzlich sagen, denn das Blut hat ja eine Funktion. Es versorgt uns mit Nährstoffen, Vitalstoffen und mit Sauerstoff. Und wenn ich dann viele funktionierende Zellen habe, umso besser ist es natürlich, weil dann unsere Zellen optimaler versorgt werden.
Sie schreiben über die Volkskrankheiten. Rücken immer noch Nummer 1. Mhm. Wie geht Ihr Fitnessprogramm gegen Rückenbeschwerden?
Ja, es ist ganz einfach. Bewegen, bewegen, bewegen. 150 Muskeln wirken auf den Rücken. Und wir wissen, dass die Muskulatur der wichtigste Garant für eine Stabilität des Rückens ist. Also ohne Rückenmuskulatur geht gar nichts.
Und was ganz Spezielles, was Sie vielleicht immer in Ihr Programm einbauen, selbst wenn es nur das Gehen ist, gibt es da was Spezielles?
Ja, sagen wir so. Also asymmetrische Bewegung ist genau richtig, wie Sie gerade sagen. Also Gehen zum Beispiel. Also das oder Radfahren, wunderbar. Gerade die Schlechtwetterecke des Rückens ist ja die Lendenwirbelsäule. Mhm. Und wenn ich dort eine Tretbewegung mache oder eine Gehbewegung mache, wirkt das wunderbar in den inneren Rücken hinein, in den tiefen Rücken hinein. Eine wunderbare Übung. Also viel Bewegung.
Und jetzt ist es gerade so, dass eine andere Volkskrankheit immer mehr auf dem Vormarsch ist, nämlich Erkrankungen rund um den Magen-Darm-Trakt. Welche Erklärung haben Sie dafür?
Ja, ich glaube, dass erstmal wir den Magen-Darm-Trakt erstmal besser verstehen müssen. Das ist ja der Sitz unseres Immunsystems unter anderem. Dort wird eben ganz viel produziert und also auch was Sensibilitäten für das Immunsystem betrifft, dort findet ganz viel statt. Gerade auch der Darm ist da eine Schaltstelle dafür. Zweitens ist der Stress, findet sich auch dort, wissen wir ja, gerade im Magen-Darm-Trakt sehr häufig wieder.
Reizmagen,
also Darmprobleme beispielsweise, Durchfall, auch klassisch dadurch, dass wir oft gestresst sind. Und das Dritte ist natürlich auch unser Ernährungsverhalten. Auch das ist nicht mehr optimal. Das heißt, wir haben eine deutlich einseitige Ernährung, zuckerhaltige Ernährung. Auch die verändert die Magenstruktur. Und alles drei zusammen, das ist eben ein Problem.
Ja, interessant, dass die Vorbereitung für die Verdauung schon beim Kauen anfängt. Also ich habe mal gehört, 40 Mal sollte man einen Bissen optimalerweise kauen. Ich habe das mal getestet, da ist nur noch Schleim. Also das macht natürlich kein Mensch. Gibt es so eine andere Empfehlung, die realistischer ist?
Na sagen wir so, Slow Food. Also ich glaube, dass wir eben nicht mehr im Gehen essen sollten, was die meisten ja machen. Sondern ich glaube, dass langsames Essen auf Mäuerchen setzen, das Bütterchen essen, das ist, glaube ich, ganz richtig schon. Also Langsamkeit. Und 20 bis 25 Mal kauen sollte jeder, also sollte schon etwas breiiger werden, denn dort im Mund finden schon bestimmte enzymatische Prozesse, also Umwandlungsprozesse statt. Dann ruhig schlucken, nicht hastig schlucken, langsam kauen, dann dem Magen wirklich ausreichend Zeit geben, mit Flüssigkeit möglicherweise ein wenig auch dem Magen helfen dabei, dass etwas aufgeweicht ist und dann einfach auch hier 1000 Schritte nach dem Essen tun, auch das hilft natürlich, weil die Peristaltik des Magens zu stimulieren.
Jetzt fand ich es dennoch interessant, dass Sie sagen, wir messen dem Magen zu viel Bedeutung zu. Warum das denn?
Ja, weil der Magen ist letztendlich nur eine Quetsch. Der quetscht die Nahrung einfach nur, nimmt so die wichtigsten Schadstoffe raus aus durch die Säure dementsprechend. Also der Magen ist gar nicht so bedeutsam. Ist quasi nur eine Durchlaufstelle für die Nahrung, bereitet es vor. Die eigentlichen Prozesse finden entweder ganz oben im Mund bereits statt oder eben dann im Darmbereich. Und dann im Dünndarm natürlich ganz entscheidend.
Na, ich hätte gedacht, die Magensäure, die tötet doch alles.
Ja, das ist aber auch alles. Das heißt, sie versorgt uns oder sie verhindert nur, dass viele Viren und Bakterien weiterkommen in unseren Darmtrakt hinein. Das ist das Einzige. Aber ansonsten all das, was wir für den Stoffwechsel schöpfen, das passiert eben im Dünndarm insbesondere. Dort werden also die Nahrungsbausteine aufgespalten. Dort wird also der Nahrungsbrei so konstituiert, dass die Bakterien alles für uns bereitstellen.
Und wir hatten es eben davon, dass das Trinken so wichtig ist. Vor allen Dingen Wasser für den Flüssigkeitshaushalt im Körper. Wann ist die Wasserzufuhr am sinnvollsten? Zu welcher Tageszeit?
Ja, das ist vielleicht auch erstaunlich. Wir sollten an sich mal uns überlegen, warum trinken wir eigentlich? Also Wasser löst, transportiert, reinigt und kühlt. Das sind die vier Hauptaufgaben. Und nach einer trockenen Nacht beispielsweise, wo wir 8 Stunden nichts getrunken haben, haben wir etwa alle im Wintermonat einen Verlust von 1 bis 1,5 Liter Flüssigkeit und am Sommer natürlich noch deutlich mehr, weil wir geschwitzt haben. Heißt also, bitte 60% der Flüssigkeit, die wir normalerweise von 1 bis 2 Liter trinken sollten, 1,5 bis 2 Liter, immer vormittags trinken, weil das versorgt den Körper optimal.
Also jetzt mache ich es morgens schon mal so einfach, ein bisschen heißes Wasser trinken, morgens und abends. Und das fühlt sich im Grunde gut an, als wenn man den Körper so reinigt. Ist das zu empfehlen?
Ja, ist auf jeden Fall so. Das heißt, die ganzen Reinigungsprozesse am Morgen stattfinden zu lassen. Wir sehen ja beispielsweise, dass der Urin ja morgens trüb ist. Das liegt daran, weil ja dort eben ganz viele Schwebstoffe der Nacht eben dort sich wiederfinden. Und je mehr ich getrunken habe, umso klarer wird es. Also raus mit dem Mist, morgens trinken, das hilft dem Organismus.
Wenn Sie über unser Lymphsystem schreiben, dann liest sich fast so, als sei das die Kläranlage unseres Körpers. Kann man das so vergleichen?
Schön beschrieben, genau so ist es. Das heißt, wir müssen ja irgendwo unsere Reinigungsstrukturen, Systeme haben und das macht die Lymphe. Und merken Sie das auch, wenn Sie sich morgens mal so recken und strecken, wie gut das tut? Genau das bringt die Lymphe zum Fließen, weil dann die Muskulatur auf die Lymphknoten drückt und dann kommt die Lymphe zum Fließen, weil in der Nacht sind so unheimlich viele Baustoffe und Abfallstoffe angefallen.
Also viel Strecken und Recken ist gut für den Stoffwechsel, ja, höre ich daraus.
Genau.
Jetzt kommen gerade schon viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, auch zum Thema Stoffwechselkompass von Ihnen. Manuel aus Muggensturm zum Beispiel möchte wissen, Thema Kaffee, Fluch oder Segen in Bezug auf den Stoffwechsel?
Na, ich würde sagen, erstmal schmeckt er gut. Das ist schon mal das Wichtigste. Er wird etwas überbewertet im Wachmacherstatus. Wach machen uns die Hormone und nicht der Kaffee. Kaffee trinke ich übrigens ganz wichtig, wenn ich wirklich müde bin, so ab 11, 12 Uhr. Dann kann ich ihn ganz gut gebrauchen, weil dann die Hormone so ein bisschen
das
die Aktivierung...
Das Vormittagsloch kommt.
Ja, so ist es, genauso. Aber ansonsten, er zählt zur Flüssigkeit, wenn ich so bis zu 5 Tassen am Tag trinke, völlig unproblematisch. Ja, er macht Spaß, er ist ein antioxidatives Element, das heißt also, er hilft Sauerstoffradikale einzufangen. Gut so.
Was wäre der Wachmacher? Heiße Zitrone, habe ich mal gehört.
Zum Beispiel, aber da sollen wir einfach die Hormone ihre Arbeit machen lassen. Und das ist das Cortisol, was uns gute Laune macht am Morgen und lässt uns wach machen.
Yvonne hat geschrieben, sie hat eine Muskelschwäche und sagt also 10 Minuten spazieren, danach ist sie einfach erschöpft. Haben Sie eine Idee, wie sie ihr Herz-Kreislauf-System trainieren kann, weil das so wichtig ist?
Ja, das Wichtigste ist, dass die Muskulatur erstmal wieder ihren Dienst leisten kann. Und wenn diese ihren Dienst leisten kann, dann ist auch das Herz-Kreislauf-System nicht überfordert. Das heißt, hier würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, bitte Muskeltraining machen, Muskelkräftigen, das kann man nämlich schaffen. Und dadurch werden auch die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle wieder angeregt, die nämlich häufig Ursache einer Muskelschwäche derartigen Ausmaßes sind. Heißt also Muskelkräftigung als wichtige Therapie.
Muskeln ist ein Thema, mit dem Sie sich gerade sowieso intensiv befassen. Das nächste Buch ist nämlich schon in der Mache. Vielleicht können Sie uns da auch, es gibt ja so viele Mythen über die Muskeln. Und was ist ganz wichtig zu wissen?
Ja, Muskeln machen nicht nur schön, sehen nicht nur gut aus, sondern Muskeln sind ein hormonähnliches Organ. Sie schütten Myokine aus. Myokine sind botenähnliche, hormonbotenähnliche Stoffe. Sie investieren quasi viel Engagement, um das Gehirn zu aktivieren, um die Leber zu aktivieren. Sie sind der beste Zuckerverbrenner, den man so hat. Das heißt also, Muskeln sind leider schwerer als Fett. Das ist ein Feind der Waage. Aber ansonsten sind sie mehr als nur Ästhetik. Sie sind ganz wichtig für den Stoffwechsel.
Also sollten wir anfangen, die Muskeln ganz anders zu betrachten. Jetzt ist es nur natürlich so, Sie schreiben explizit für die zweite Lebenshälfte, da wird das mit dem Muskelaufbau ja automatisch schwerer, oder nicht?
Je oller, je doller, sagen wir in Köln, so muss es sein. Das heißt, je älter ich werde, umso mehr sollte ich wirklich in meine Muskeln investieren. Wer umsonst hält mich denn mobil, selbstständig, lässt mich Freunde besuchen, Tasche tragen, Reisen machen? Das machen Muskeln. Die dürfen nicht verschwinden. Die muss ich erhalten. Und wir haben 654 Muskeln davon. Und jeder hat es verdient, dass wir ihn trainieren. Jeden Tag.
Sie haben ein Trainingskonzept entwickelt. entwickelt, fundamentale Fitness. Was ist denn bei Ihrem Programm jetzt anders?
Ja, letztendlich muss man einfach wissen, dass die Fitness in den ersten 10 Jahren gelegt wird, unserer Entwicklung. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans ja nimmer mehr. Das ist ein klassischer Spruch. Und wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, gerade auch so lebenslang beim Sport zu bleiben, wenn ich es nicht in den ersten Jahren gelernt habe, dabei zu bleiben. Und leider unterbrechen wir die Fitnessentwicklung, die sportliche Entwicklung, die Bewegungsentwicklung bei vielen Kindern viel zu früh, indem wir sie nicht ausreichend fördern. Und genau das macht Fundamental Fitness. Es führt also quasi zurück in die kindliche Entwicklung und holt das nach, was wir alles versäumt haben.
Also dann stelle ich mir vor, wir fangen mit Krabbeln an.
Ja, das ist sowas. Ist das nicht schön, mal zu krabbeln, zu toben, zu raufen, zu kriechen, zu ziehen und zu drehen? Genau das sind die Bewegungen, auf die alle anderen Bewegungen aufbauen. Ich werde niemals ein guter Tennisspieler werden, wenn ich zum Beispiel nicht mich umzudrehen gelernt habe, also asymmetrisch rechts und links getrennt zu arbeiten.
Tatsächlich war ja das Krabbeln, das Crawling hieß es dann auch vor 1-2 Jahren mal ein ganz großer Trend. Ist jetzt aber wieder abgeflaut.
Ja, weil es natürlich erstmal für viele Erwachsene sehr ungewohnt ist, das wirklich zu tun. Aber würde ich immer empfehlen. Das bedeutet also, wir haben ja in der Kindheit ganz bestimmte Bewegungsmuster mitbekommen. Und dazu gehört eben das Krabbeln. Dazu gehört das Drehen, das Ziehen, das Kriechen, das Hangen, das Überwinden, das Klettern. Und das machen wir eben nicht. Und wenn wir das aber in der Kindheit auch nicht gemacht haben, dann werden wir bei vielen unserer Bewegungen, auch unserer Fitness, eben scheitern.
Wenn Sie jetzt sagen, Hänschen und Hans, haben wir denn überhaupt noch eine Chance, das jetzt alles nachzuholen?
Ja, ich muss mich etwas wieder zurückbegeben, auch zuzulassen in eine kindliche Entwicklung. Das bedeutet also, ja, ich kann lernen. Zum Glück ist der Erwachsene auch kognitiv in der Lage, überzulernen, umzulernen, neu zu lernen. Und genau das macht das Fitnessprogramm. Es ist nie zu spät, mit neuen Dingen zu beginnen.
Vielleicht können wir einfach gerade mal eine Übung beschreiben. Sie hatten zum Beispiel auch was, das fand ich ganz interessant, speziell für Frauen. Mhm. Handstretching kann man ja jetzt hier am Tisch gut machen.
Genau.
Wie sieht das ganz konkret aus?
Also das Entscheidende ist ja letztendlich, dass wir häufig ja immer nur eine Greifbewegung haben. Und dass wir durch diese ständige Greifbewegung niemals in die Lage versetzt werden, also unsere Handfläche auch zu dehnen. Das gleiche gilt übrigens für die Zehen auch. Ich würde Ihnen immer empfehlen, abends immer Zehen dehnen, Zehen dehnen. Das gleiche gilt für die Finger. Das heißt also, wenn ich sie immer relativ stark dehne, erstmal einzeln, wird man schon merken, die Handfläche wird sich komplett anders verhalten. Und wenn ich dann nochmal die ganze Handfläche nehme, merke ich, der ganze Unterarm wird sich anders verhalten.
Geht auch gut Druck drauf.
Geht
gleich,
auch gut,
ne?
Druck kann man drauf, mal machen, kann man auch zulassen. Ja? Ja. Und der gleiche auch für den Daumen auch. Viele haben ja auch Probleme, gerade in diesem Bereich hier unten, wenn man sehr viel arbeitet, auch den Daumen immer mal dehnen. Da merkt man, es geht bis in den Unterarm hinein. Und das eben wirkt dieser Greifbewegung entgegen. Kann es auch so machen, andersherum. Ja, auch da wird man merken, es geht. Also man braucht richtig Druck drauf. Und das Schöne ist, man kann es länger halten. Man muss nicht sofort loslassen. Nee, man spürt so langsam, aha, es verändert sich was. Ruhig mal 30 Sekunden einfach festhalten.
Und tatsächlich scheint es da dann ja auch Unterschiede zu geben zwischen den Geschlechtern. Warum?
Ja, also das Bindegewebe der Frauen ist anders organisiert wie das Bindegewebe der Männer. Merkt man ja überhaupt, dass das Bindegewebe bei den Frauen manchmal etwas schlaffer zu sein
scheint. Stichwort Zellulite. Sprechen Sie es ruhig aus.
Ja, ich wollte es nicht so sagen, aber so ist es, genau in der Tat. Also da haben die Männer, die haben so ein Matrixmuster, quasi wie so kleine Kästchen, das ist wunderbar. Frauen eben nicht, die haben mehr längs angeordnete Strukturen und dementsprechend kann dann auch das andere Gewebe sehr viel leichter dazwischen durchquellen und deswegen gibt es schon mal diese unschönen Höcker. Übrigens, das kann man nicht wegmassieren, nicht wegtrinken, nicht wegessen, das hat man oder man hat es nicht.
Also alle Werbemittelchen, die da verkauft werden, sind Mumpitz. Nee,
ein bisschen schrubben kann man, aber das erhöht nur nicht die Blutung und das war's.
Jetzt muss ich dennoch nochmal zurückkommen zu dieser Übung, die wir gerade gemacht haben. Warum ist die speziell für Frauen? Wo sind wir da schlechter trainiert?
Also in der Regel haben wir Frauen ja sowieso eine deutlich schlechtere Kraft unter anderem und auch das Bindegewebe ist eben anders organisiert, eben auch nicht so fest wie eben bei Männern und das bedeutet also, dass die Laxität eben dieses Gewebe eben auch dazu führt, dass wir häufig eben eine deutlich geringere Flexibilität gerade im Bereich der Finger insgesamt haben.
Fundamentale Fitness mit Professor Ingo Frohböse. Allerdings wollten wir ganz kurz noch über Ihre Ringe sprechen, die ich nämlich bei der Übung eben gesehen habe. Also wie viele sind es? 1, 2, 3 und ein ganz dicker.
Genau. Das sind alles Geschenke. Das ist natürlich mein Ehering, den haben wir doppelt. Wir hatten mal den Trend etwas zu Gold, dann hat uns das nicht mehr gefallen. Haben wir uns einen zweiten gekauft. Also es war mit 2 Eheringe. Das ist ein Geschenk zum 60. Geburtstag und das ist ein Geschenk zum 50. Geburtstag von meiner Frau. Deswegen trage ich die beide.
Klasse. Und stört nicht beim Sport?
Ja, manchmal ziehe ich sie aus. In der Regel, wenn ich ein richtiges Fitness-Hanteltraining mache. Aber ich trage sie gerne.
Sehr gut. Haben Sie noch einen Tipp für manche, die die Ringe dann nicht wieder abbekommen? Weil das gibt es ja auch manchmal.
Kaltes Wasser und Creme.
Sehr gut. Vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir zu den Fragen der S1-Hörerinnen und Hörer, die sich hier nämlich sehr rege beteiligen. Heike möchte wissen, wie schafft man es denn, das Hungergefühl wieder natürlich zu kriegen?
Ja, Hunger zulassen, Appetit wieder kennenlernen. Das heißt, man muss wieder lernen, okay, Hunger zu akzeptieren, nicht darauf zu reagieren, dann normalisiert es sich wieder.
Aus La fragt Sibylle Isenmann, ich mache zwei bis dreimal die Woche Sport, Gymnastik, Joggen, 30 bis 45 Minuten. Trotzdem bekomme ich regelmäßig Muskelkater. Braucht man zusätzlich Magnesium als Nahrungsergänzung? Welche Tipps können Sie ihr geben?
Nein, wichtig ist, dass man ausreichend Energie gibt. Denn viele Muskelkaterphänomene sind eine Überforderung der Muskulatur, die insbesondere aus energetischen Defiziten resultiert. Mineralien helfen in der Regel nicht.
Jetzt wollte ich gerade mal gucken, hier gab es nämlich noch eine Frage zum Thema Muskelkater. Da ist er aus Mannheim von Lena. Sie möchte nämlich wissen, empfehlen Sie drauf zu trainieren oder komplett ausheilen zu lassen?
Ausheilen zu lassen ist eine Entzündung des Immunsystems, die muss ausgeheilt werden. Dauert 2 bis 3 Tage, ruhigeres Training, man kann dem Körper helfen, bisschen Badewanne, dann ist alles gut.
Heiner fragt, sind Nahrungsmittel beim Krafttraining sinnvoll?
Nein, braucht man nicht. Wenn ich es nicht überziehe, 2, 3 Stunden, braucht man in der Regel keine zusätzlichen Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche anderen Stoffe.
Aus Königsfeld, Roland Spitz, schreibt, habe MS und Schlaganfall und die haben meine rechte Seite so weit im Griff, dass vom Fußheber bis zum Auge nichts mehr funktioniert. Ich könnte dennoch zu Hause trainieren, gehe spazieren, wenn es das Wetter zulässt. Ich benötige leider 2 Walking Sticks, aber mein Thema ist auch Herz-Kreislauf-Training, da ich leider nicht mehr so richtig gut auf Touren komme, da auch die Muskulatur rechts flott erlahmt. Stationäre Liegerad im Fitnessstudio ist an guten Tagen eine Möglichkeit. Was könnte ich denn noch zusätzlich machen? Ich werde dieses Jahr 62. Also Roland auf jeden Fall hochmotiviert, ne?
Ja, finde ich toll. Also das Sport ist ja gerade auch für Reha-Zwecke ein wunderbares Medium. Das heißt also Ausdauerbelastung ist hier auch ganz entscheidend dafür, Herz-Kreislauf-Belastung. Und ich würde wirklich auch immer fahren, vielleicht mit den Beinen oder eben mit dem Oberkörperergometer. Also mal probieren, welches Oberkörperergometer gibt es in einem Studio noch. So kann ich mit den Oberarmen auffahren und habe ein anderes Herz-Kreislauf-Training.
Gibt es denn ganz besondere Sportarten, die jetzt für die zweite Lebenshälfte, worauf Sie sich in Ihrem Buch fokussieren, sehr empfehlenswert sind?
Ja, letztendlich Sportarten nicht unbedingt. Ich muss 2 Dinge tun. Ich muss Herz-Kreislauf-Training machen, heißt Ausdauer. Und das ersetzt nicht das Muskeltraining. Ich muss beides tun. Und je älter ich werde, umso mehr muss ich den Fokus auf die Muskulatur legen. Das heißt also, mir wird das Fitnesstraining nach hinten heraus wichtiger als das Ausdauertraining.
Also Wandern ist ja inzwischen auch in der jungen Generation ein Thema, kennt man ansonsten eher von der älteren Generation. So ein typisches Thema, oder?
Typisches Thema, also Wandern beispielsweise oder eben Walken, Nordic Walken, Radeln, Schwimmen, das ist egal. Wichtig ist mir nur, dass die Menschen da draußen verstehen, dass man für die Muskulatur etwas außerdem tun muss. Es hilft nicht einfach nur spazieren zu gehen, das trainiert die Muskeln eben nicht.
Wenn wir jetzt beginnen mit dem Training, welche Tage sind die schlimmsten? Man sagt ja immer, das ist am Anfang ganz besonders schwer, um in so ein Training reinzukommen.
Das stimmt, aber nur dann, wenn man es vielleicht zu intensiv übertreibt. Die schwierigsten Wochen, die kommen nämlich später. Das ist so meistens nach 6 Wochen. Wir nehmen uns ja immer unheimlich viel vor. Wir starten ja euphorisch. Aber so nach 6 Wochen lässt plötzlich alles wieder nach. Es wird alles schwieriger und träger. Ach nee, heute nicht. Die Ausreden kommen. 6 Wochen, wissen wir aus Motivationsgründen, ist so wirklich ein Loch, was dort entsteht. Genau deswegen ein Ziel setzen, was nach 6 Wochen erreichbar ist. Okay, ich laufe 2 Kilometer am Stück. Ich habe 1 Kilo abgenommen. Das ist richtig realistisch auch. Da belohnt man sich die nächsten 6 Wochen und so kommt man langsam voran.
Und wenn dann wieder 6 Wochen rum sind, dann kommt aber kein Loch, sondern das gibt es nur einmal am Anfang.
Leider nicht. Leider braucht man eine gewisse Zeit, um diese Durststrecke zu durchstehen. Also wir gehen davon aus, dass man etwa 60 bis 70 Mal gemacht haben muss, bis es sich verinnerlicht. Das heißt also, ein halbes Jahr dauert es schon.
Denn auch manche schwärmen ja einfach so von den Glückshormonen, von den Endorphinen, die dann beim Sport ausgestoßen werden. Gibt's da auch Termine, dass man sagen kann, ja, die kommen dann?
Ich suche die manchmal. Ich sage die, ich finde die auch nicht jedes Mal. Ja, aber in der Tat, ja. Glückshormone kommen in der Regel bei körperlicher Aktivität. Und das meistens bei Ausdauertraining, bei meditativem Ausdauertraining. Moderat, ruhig, lang, sodass man wirklich so ein bisschen gedanklich weggeht aus der Alltagssituation. Dann kommen sie langsam und danach machen sie mich richtig glücklich. Das heißt also, nach dem Sport ist in der Regel meistens ein wunderbares Erlebnis.
Denn die helfen ja tatsächlich, um auch langfristig dran zu bleiben. Das ist für viele Menschen die größte Schwierigkeit, etwas mal angefangen zu haben, die 6 Wochen geschafft, die 8 Wochen, auch die 10 Wochen. Und irgendwann kommt ein Ereignis und das haut sie dann völlig aus dem Training wieder raus.
Ja, wir müssen wirklich Folgendes wissen, dass wir den Körper langsam an das aktive Leben gewöhnen müssen. Nicht nur den Geist, auch den Körper. Den Geist müssen wir mitnehmen, also immer mal belohnen, belohnen, belohnen. Der Körper braucht aber auch eine gewisse Zeit. Und wenn ich am Anfang überziehe, das ist der größte Fehler, den die meisten machen, dann kommen nach 3 Monaten die Wehwehchen auf. Und dann kommt das Knie plötzlich oder das Sprunggelenk oder die Schulter. Und dann heißt es eben, ja, dann hören wir auf.
Das ist aber Ausrede, ne?
Naja, man hat dann plötzlich eine Ausrede. Nein, diese Strukturen brauchen eben 3 bis 6 Monate, um sich auch langsam an das aktive Leben zu gewöhnen. Der Knorpel braucht eine Festigkeit, die Knochen brauchen eine Stabilität, die Muskeln brauchen eine gewisse Dynamik. Das dauert einfach.
Gibt es irgendeine Sportart, wo Sie sagen, ja, da geht es vielleicht ganz besonders gut reinzukommen, wenn jetzt Menschen ganz unsportlich sind? Denn es gibt ja erschreckende Zahlen. Fast 25% aller Erwachsenen sind übergewichtig. Welche Sportart sollte so jemand dann angehen?
Ja, letztendlich ist es so, dass die Gelenke natürlich die Problematik sind. Also entweder würde ich aufs Fahrrad gehen oder eben ins Schwimmbad gehen. Schwimmen können aber die meisten nicht. Aber hier ist zum Beispiel so etwas wie Aquafitness, ein wunderbarer Kurs. Wasser ist deutlich intensiver eben in der Belastung als die Luft beispielsweise. Also sich zu trauen, beispielsweise mal in einen Schwimmbad wieder hineinzugehen, das hilft, die Schwerkraft einfach doch zu minimieren.
Ist ja dann auch gleich effektiver sogar im Wasser, ne?
So kann man das wirklich sagen. So findet man wirklich sehr schön in das aktive Leben hinein. Oder wer das eben nicht möchte oder kein Schwimmbad in der Nähe hat, der geht aufs Rad.
Jetzt haben Sie noch Punkte, um erstmal in die fundamentale Stimmung zu kommen. Wie gelingt uns das denn?
Ja, grundsätzlich ist es wirklich so, dass wir unser Leben einfach selber in die Hand nehmen müssen. Erstens, also wir sind selber verantwortlich für unsere Fitness, für unsere Gesundheit, für unsere Leistungsfähigkeit. Niemand anders da draußen, erstens. Zweitens, ich muss konsequent sein und ich muss mit Disziplin beginnen. Aber irgendwann muss es zu einem positiven Erlebnis werden, denn das Wichtigste, was es wirklich gilt, unsere Lebensqualität zu erhalten. Es geht nicht darum, lange Lebensjahre zu sammeln. Nein, in jedem Moment Lebensqualität zu generieren, das schaffen wir selber und dazu gehört die Fitness.
Das war doch die Ansprache, die man dann jeden Morgen dem inneren Schweinehund sagen sollte, oder?
Genau.
Hier kommen noch Hörerfragen rein. Aus Holzgerlingen von Frank Schwendemann möchte wissen, können Sie Intervallfasten empfehlen oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also Intervallfasten heißt ja Pausen machen, Esspausen machen. Und da wird die Autophagie angeschmissen. Autophagie hört sich komisch an. Es ist die Selbstreinigung, die Müllentsorgung der Zelle und des Körpers. Genau das braucht Esspausen. Das macht die Autophagie alles wieder frisch danach.
Jetzt gibt es hier unterschiedliche Methoden des Intervallfastens. Er schreibt, ich verzichte einmal pro Woche 24 Stunden auf Essen, trinke täglich mehr als 2 Liter und nehme viel Ballaststoffe zu mir, Hafer, Apfel und so weiter. Ist das eine gute Methode?
Ja, ich mache es einfacher. Ich mache immer zwischen den Mahlzeiten 4 bis 6 Stunden Pause. Und das reicht auch in der Regel. 4 bis 6 Stunden Pause ist alltagstauglich. Aber so kann man es auch natürlich machen. An einem Tag mal Reinigung, einmal in der Woche. Guter Plan.
Aus Weinheim möchte Sabine von Ihnen wissen, was meinen Sie denn zum Trampolin als Fitnesscenter?
Ist es auf jeden Fall. Es ist vielleicht nicht komplett das Fitnesscenter, weil die Muskulatur, das Muskeltraining insgesamt fehlt. Aber es aktiviert den Organismus. Es macht total Spaß. Man juchelt und juchzt dabei. Aber grundsätzlich ein wunderbares Ausdauertraining. Muskeltraining sollte noch ergänzt werden.
Aus Offenburg, Melanie, sie fragt, wie kann ich mit Corona-bedingten Motivationslöchern umgehen? Fitnessstudio, Schwimmhalle, alles zusätzlich erschwert durch die Testpflicht. Habt ihr Tipps?
Ja, natürlich erstmal den Körper als eigenes Trainingsgerät hat man ja immer dabei, auch zu Hause auf dem Flocati. Auch da geht das natürlich. Also, sich ein bisschen Musik anmachen oder mal ein Dance-Video heraussuchen. Es gibt wunderbare Kurse im digitalen Netz, wo man sich Anleitung holen kann. Und dann zu Hause mal so ein bisschen wieder vor dem Flocati, auf dem Flocati etwas zu machen. Das lohnt sich doch.
Da gab es doch sogar, ich erinnere mich, zu Beginn der Pandemie auch so Schwimmbilder und Videos zu Hause dann auch
genau.
Auf dem Flocati.
Genau, ne? Also da auch mal die Couch beiseite räumen. Also das... glaube ich, da gibt es wunderbare Möglichkeiten gerade.
Aus Senden schreibt Raimund Altmann, ist ein Training mit einer Vibrationsplatte sinnvoll?
Ja und nein. Es ist natürlich so, dass ich es können muss. Das heißt, es wird die Muskulatur wirklich ganz tief innen drin trainiert. Aber letztendlich für den Nachbar ist es sehr ungewohnt, weil es rüttelt und es schaukelt, die Decke vibriert. Ja, man muss wirklich auch die Räumlichkeiten dazu haben. Aber ansonsten als Ergänzung, es ist keine Alternative, aber eine Ergänzung des Trainings.
Jetzt sagen Sie, man muss das können. Ich hätte gedacht, da stellt man sich drauf und gut. Was muss man da können?
Meinen Sie? Man muss natürlich erstmal die Körperposition richtig finden und die Muskeln müssen vorgedehnt werden. Also ich kann nicht gerade da stehen, weil dann geht die Vibration bis unter die Schädeldecke quasi hoch. Das ist Käse. Das heißt also, nein, ich muss wirklich Muskelvorspannung haben, damit die Muskulatur in die Lage versetzt wird, die Vibration abzufangen.
Vielleicht können Sie auch VT, steht hier noch bei, noch glücklich machen. Seit kurzem verkrampft meine Wade beim Joggen nach ein paar Minuten. Ich muss aufhören. Magnesium scheint nicht zu helfen. Gibt es da einen Tipp?
Schuhe überprüfen. Das heißt, ich würde unbedingt gucken, wie ist das Schuhwerk? Laufanalyse machen lassen. Mal schauen, habe ich eine ganz andere unphysiologische Fußbewegung? Also mal zum Lauflabor.
Spannend war es. Herzlichen Dank für diesen Vormittag, Professor Ingo Frohböse.
Gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.